gerade das, dieser ganze Dschungel von Bürokratie, das ist doch das, was die Unternehmen daran hindert, überhaupt Menschen mit Behinderung einzustellen. Und da kommen eben wir ins Spiel.
Das sagt Martina Päßler. Sie ist EAA-Fachberaterin und mit ihr und ihrer Kollegin Karin Alles sprechen wir heute über Inklusion am Arbeitsplatz.
Berufsweltenbummler, der Podcast des Karriere- und Nachwuchsportals Berufswelten Energie und Wasser mit Wiebke Hillen und Annalena Fritsch.
Hallo und herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um das Thema Inklusion. Denn gerade in Zeiten des Fachkräftemangels stellt sich die Frage, warum nicht alle Potenziale nutzen? Menschen mit Behinderungen sind oft gut ausgebildet, doch Arbeitgeber berücksichtigen sie nicht bei der Stellenvergabe. Ein Grund könnte das fehlende Wissen um Unterstützungen und Förderungen sein. Und da kommen unsere heutigen Gäste ins Spiel.
Karin Alles und Martina Päßler arbeiten bei den Fachdiensten für Arbeit und Integration der Evangelischen Heimstiftung Pfalz als EAA-Fachberaterinnen. EAA heißt Einheitliche Ansprechstellen für Arbeitgeber und die Einrichtungen sind bundesweit im Auftrag der Integrations- und Inklusionsämter tätig. Karin Alles und Martina Päßler sensibilisieren Unternehmen für Inklusion und unterstützen sie bei der Einstellung und Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen. Dabei vermitteln sie als Lotsen auch zu weiteren Ansprechstellen wie dem berufsbegleitenden Dienst BBD, der Menschen mit Behinderungen zum Beispiel durch das betriebliche Eingliederungsmanagement und die sogenannten BEM-Gespräche unterstützt. Wir möchten heute zu Beginn so eine kleine Definition aufstellen, was eigentlich Behinderung heißt. Und deswegen würde ich am Anfang mal Sie ansprechen, Frau Alles, was genau zählt eigentlich als Behinderung?
Behinderung im rechtlichen Sinne ist definiert im Sozialgesetzbuch 9 und im Paragraph 2. Und danach sind Menschen behindert oder haben eine Behinderung, wenn sie eine Beeinträchtigung haben. Die kann seelisch, geistig, körperlich oder eine Sinnesbeeinträchtigung sein, die voraussichtlich sie in Wechselwirkung mit Barrieren in der Umwelt länger als 6 Monate an der Teilnahme am Leben, an der Gesellschaft, am Arbeitsleben hindert bzw. einschränkt. Unter Beeinträchtigung wird dabei was verstanden, was nicht typisch ist fürs Lebensalter. Also ein Beispiel, ein Kleinkind kann noch nicht laufen, ja, das ist ganz normal. Aber wenn mit 5 Jahren jemand noch nicht laufen kann, dann wird es eben als Behinderung bzw. als Beeinträchtigung gesehen. Und was mir immer wichtig ist, ist die Wechselwirkung, ja, mit den Barrieren in der Umwelt. Also das können räumliche Barrieren sein, wie jetzt, wenn ein Rollstuhlfahrer nicht in einen Raum kommt, weil es eine Treppe gibt zum Beispiel. Das können aber auch Barrieren in den Köpfen sein. Also zum Beispiel, dass ein Arbeitgeber denkt, jemand, der blind ist, kann doch nicht mit dem PC arbeiten. Das kann sehr vielfältig sein. Manche Behinderungen sieht man, manche sieht man nicht. Die meisten Behinderungen entstehen im Laufe des Lebens. Oft ist die Grundlage eine allgemeine Erkrankung, wie jetzt zum Beispiel eine Krebserkrankung oder auch ein Diabetes, kann ausschlaggebend dafür sein, dass jemand eine Behinderung zuerkannt bekommt.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, was Sie sagen, denn wenn man jetzt an Menschen mit Behinderung denkt, denkt man vielleicht als erstes mal an körperliche Behinderungen, wie eben jemanden, der im Rollstuhl sitzen muss, oder vielleicht an geistige Behinderungen, aber das ist ja eben nicht alles. Es zählt ja noch viel mehr da rein.
Genau, also zum Beispiel gibt es auch viele psychische Erkrankungen, führen auch zu einem Grad der Behinderung. Das ist vielleicht auch noch wichtig. Auf jeden Fall ist es so, dass jemand einen Behindertenausweis nur auf Antrag bekommt. Das Versorgungsamt prüft dann anhand der Versorgungsmedizin-Tabelle, sehr die Teilhabe in der Regel eingeschränkt ist. Je nachdem, was dabei rauskommt, wird dann eben der Grad der Behinderung in 10er-Schritten zwischen 20 und 100 ausgedrückt. Viele sprechen da immer von Prozent. Das heißt aber nicht offiziell so, ist aber trotzdem sehr verbreitet. Was ich daran einfach kritisch finde, ist, dass manche dann denken, wenn jemand gerade eine Behinderung von 100 hat, 100%, dann kann der gar nichts mehr. Das stimmt aber gar nicht, ne? Also Menschen, die gerade eine Behinderung von 100 haben, die können voll leistungsfähig sein, ihrer Arbeit nachgehen, ja, Familie haben, selbstständig leben können. Also das hat nichts miteinander zu tun.
Sie haben gerade schon die Wechselwirkungen mit der Umwelt und insbesondere mit dem, ja, mit einem Arbeitgeber, mit der Arbeitsstelle angesprochen. Wieso ist es grundsätzlich so wichtig, dass sich Unternehmen mit dem Thema Inklusion beschäftigen?
Es ist so, dass auf dem Arbeitsmarkt Menschen mit Behinderung es schwerer haben, obwohl sie oft in der Regel besser ausgebildet sind, ja, als Arbeitslose, die keine Behinderung haben zum Beispiel und eine Arbeit suchen. Also oft sind Menschen mit Behinderung länger arbeitslos. Von daher, denke ich, ist es wichtig, dass Arbeitgeber das Thema Inklusion auf dem Schirm haben. Aber auch aus Sicht der Arbeitgeber selber ist es wichtig, weil wir haben im Moment Fachkräftemangel oder Arbeitskräftemangel. Und das ist ein Teil des Arbeitsmarktes, wo meines Erachtens Arbeitgeber sich heutzutage gar nicht leisten können, das auszuschließen oder von vornherein zu sagen, jemand mit Behinderung wollen wir vielleicht nicht. Wobei das Wollen oft einfach auf fehlende Erfahrung beruht. Ich würde jetzt keinem Arbeitgeber unterstellen, dass er das nicht will. Oft ist es einfach so, dass die Erfahrung fehlt und dann eine Unsicherheit da ist.
Es ist ja so, dass Behinderung ganz oft im Laufe des Lebens entsteht und vor allen Dingen auch im Laufe des Arbeitslebens. Also es zeigt sich ganz oft, dass eben Menschen, die in Arbeit sind, auch aufgrund der bestehenden Arbeitsbelastung körperlich, aber auch seelisch, dann so belastet sind, dass es zu einem Grad der Behinderung kommt. Und das heißt also, es ist schon beim Arbeitgeber auch, also es ist auch die Aufgabe des Arbeitgebers in Form von Fürsorgepflicht, auf die Mitarbeitenden zu achten. Es gibt da ja unterschiedliche Präventionsmöglichkeiten, wie BEM-Gespräche, um das jetzt einfach schon mal so in den Raum zu werfen. Da eben auch darauf zu achten, dass die Arbeitskraft der Menschen auch erhalten bleibt, um ja Behinderungen auch vorzubeugen.
Ich fasse an dieser Stelle mal zusammen, welche Definition wir jetzt für den Begriff Behinderung getroffen haben. Wenn wir uns heute damit beschäftigen, dann heißt Behinderung für uns, dass es eine körperliche, eine seelische, eine geistige Beeinträchtigung einer Person ist und dass diese Beeinträchtigung nicht nur kurz andauert, sondern über einen längeren Zeitraum hinweg besteht.
Wenn ich da noch ergänzen darf, also es gibt diese schöne Formulierung, inwiefern man gehindert ist, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Und dabei geht es wirklich um das gesamte gesellschaftliche Leben, also Privatbereich und Arbeitsbereich, aber eben nicht ausschließlich der Arbeitsbereich. Also nur weil ich eben meinen Job eventuell nicht mehr ausüben kann, ist es nicht zwangsweise der Grund für eine Behinderung. Und es kann dann sein, dass eben der Rollstuhlfahrer keine Möglichkeiten hat, barrierefrei irgendwo halt hinzukommen. Aber das kann eben genauso auch sein, Barrierefreiheit in Form von Rückzugsräumen für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen.
Ein ganz wichtiger Punkt, dass es eben das ganze Leben betrifft. Wir möchten uns heute dann aber auf den Arbeitsplatz konzentrieren, um so ein bisschen unseren Zuhörenden ein paar Tipps zu geben und zu zeigen, wie Inklusion am Arbeitsplatz funktionieren kann. Und dazu denken wir uns jetzt quasi mal ein Musterunternehmen, das wir so ein bisschen begleiten wollen, auf dem Weg, jemanden mit Behinderung einzustellen und schauen so ein bisschen, wie Sie dabei unterstützen. Das heißt, das Musterunternehmen fragt jetzt sozusagen bei Ihnen an. Und Frau Alles, was ist der erste Schritt, wenn Sie ein Unternehmen beraten?
Also der erste Schritt, wenn ich ein Unternehmen berate, ist in der Regel, dass ich erstmal frage, worum geht's. Wenn ein Unternehmen jetzt auf mich zukommt und sagt, wir möchten inklusiver werden, ja, dann gehe ich anders vor, als wenn ein Unternehmen kommt und sagt, wir haben hier einen Mitarbeiter, der schon lange da ist und der hat mir jetzt einen Behindertenausweis vorgelegt, was soll ich denn jetzt machen? Also wir gehen immer individuell auf die Bedarfe der Unternehmen ein, wo ein Unternehmen gerade ist und was es jetzt möchte, ne, wenn es um das Thema Einstellung, Ausbildung oder Beschäftigungssicherung geht. Zum Beispiel es darum geht, dass ein Unternehmen sagt, wie können wir denn Menschen mit Behinderung ansprechen zum Beispiel, ne, bei unseren Stellenanzeigen? Das wäre eine Möglichkeit, dann zu sagen, okay, was Sie machen können, ist zum einen mal, dass Sie schauen, wie treten Sie denn auf Ihrer Homepage? Sprechen Sie da schon Menschen mit Behinderung an? Wie formulieren Sie die Stellenanzeige? Ist die barrierefrei? Wo platzieren Sie die Stellenanzeige? Es gibt spezielle Portale auch, wo man als Unternehmen auch Anzeigen schalten kann. In der Regel melden Unternehmen ihre Stellen ja auch bei der Agentur für Arbeit. Und wenn man dann dazu sagt, ich hätte gerne auch Bewerbungen von Menschen mit Behinderung, dann wird es nochmal anders geprüft. Ja, das Thema Barrierefreiheit ist auch wichtig in den Stellenanzeigen. Sind so Kleinigkeiten wie die Schriftgröße zum Beispiel, dass man es auch gut lesen kann. Also dass Qualifikationen zum Beispiel so formuliert werden, auf Fertigkeiten bezogen und nicht auf irgendwelche Abschlüsse. Ja, das sind ganz viele Kleinigkeiten. Also wer da auch zum Beispiel ganz viele Infos zugibt, ist das Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung, das KOFA. Also das wäre jetzt so die Stellenanzeige, da fängt es schon an. Aber auch bei den Bewerbungsverfahren kann man viel beachten als Unternehmen.
Bleiben wir noch mal kurz bei den Stellenanzeigen, um das noch mal so ein bisschen kurz und knapp quasi noch mal aufzugreifen. Das ist ja ganz, ganz wichtig, denn oft gibt es ja am Ende der Stellenanzeige diesen Satz, Menschen mit Behinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt behandelt. Und das ist ja eben genau das, was Sie quasi sagen. Dieser Satz reicht dann aber eben nicht aus, um Menschen mit Behinderung schon anzusprechen, sondern man sollte eben darauf achten, Schriftgröße, einfache Sprache, vielleicht eben darauf achten, dass es barrierefrei auch mit einem Screenreader zum Beispiel lesbar ist. Also das heißt, da sind noch ganz viele mehr Stellschrauben, die wichtig sind, als jetzt eben nur da diesen einen Standardsatz zu ergänzen.
Ganz genau.
Da hatten wir schon, es gibt ja bei diesen Online-Portalen, wo, ne, was jetzt ganz beliebt ist, dass man da irgendwie auf einer Seite was eingibt und nicht unbedingt Bewerbungsunterlagen hinschickt. Und dann gibt es ja oft einen Algorithmus im Hintergrund, der dann da auch schon mal aussortiert. Und da muss man natürlich schauen, wie werden dann eben Menschen, die Beeinträchtigungen haben, dann eben, ja, kommen dann gar nicht erst so weit. Und das wäre eben auch noch ein Punkt, wo Unternehmen ansetzen können, dass sie sagen, wir halten das eben so offen wie möglich.
Wenn Sie dann sozusagen den ersten Schritt mit dem Unternehmen gegangen sind, Sie haben über die Stellenausschreibungen gesprochen und Tipps gegeben, wie die Stellenanzeige optimaler gestaltet werden kann. Welche weiteren Schritte folgen dann? Also wie geht das Gespräch weiter? Kann man das so an 2, 3 Punkten festmachen, was dann einfach wichtige Themen sind, die auf jeden Fall innerhalb der Beratung stattfinden müssen?
Also ich sage mal, wichtige Themen, die innerhalb der Beratung stattfinden müssen, ist schwierig festzumachen. Also was ich auf jeden Fall immer sage, was ganz wichtig ist, ist, dass bevor der Arbeitsvertrag unterschrieben wird bei einer Einstellung, es Sinn macht, sich eine Beratung zu holen, sich zu informieren, gerade wenn jemand angibt, es gibt eine Schwerbehinderung, ja, und das Unternehmen vielleicht interessiert ist, aber Bedenken hat, ob das klappt, ob derjenige den Arbeitsplatz so ausfüllen kann. Da gibt es vielfältige Unterstützungsmöglichkeiten, zum einen in finanzieller Hinsicht, Eingliederungszuschüsse zum Beispiel, aber eben auch, um den Arbeitsplatz so auszustatten, dass jemand seine Arbeit gut machen kann. Also zum Beispiel, wenn es in die Produktion geht und jemand kann nicht schwer heben, dann gibt es eben Hebehilfen, die zum Teil auch gefördert werden von den Integrationsämtern, den Arbeitsagenturen oder der Rentenversicherung. Und was aber ganz wichtig ist, sobald der Arbeitsvertrag unterschrieben ist, gibt es manche Förderungen eben nicht mehr. Ja, und deshalb ist das was ich Unternehmen immer ans Herz lege, ja, sich die Beratung rechtzeitig zu holen, bevor der Vertrag unterschrieben wird.
Genau, was auch wichtig ist, es gibt ja in Unternehmen, wo es eine Schwerbehindertenvertretung gibt. Das heißt also, eine Person, die gewählt wurde von den Menschen mit Schwerbehinderung, die muss eigentlich in dem Auswahlprozess schon integriert sein und involviert sein, dass diese Person dann auch dir einerseits eben eventuell die Bedürfnisse von schwerbehinderten Menschen kennt, aber auch die Anforderungen im Betrieb dann sagen kann, passt das hierher, haben wir da Möglichkeiten, diesen Menschen bei uns gut zu beschäftigen. Und das wird eben oft auch noch nicht so gehandhabt. Deswegen einfach auch nochmal hier den Hinweis, da schon die entsprechenden Stellen mit im Auswahlprozess dazuzunehmen, auch schon bei den Bewerbungsunterlagen, aber eben auch beim Vorstellungsgespräch selbst.
Sie haben jetzt schon Arbeitsplatzvorbereitung angesprochen. Ja, die finanziellen Aspekte, da ist jetzt nochmal ganz wichtig, glaube ich, zu sagen, wenn ein Unternehmen zu Ihnen kommt für eine Beratung, was kostet das denn dann?
Das kostet das Unternehmen nichts, die Beratung von uns. Also wir sind ja im Auftrag der jeweiligen Inklusions- oder Integrationsämter, also in deren Auftrag arbeiten wir. Und die Leistungen der EAA werden komplett über die Ausgleichsabgabe finanziert. Ausgleichsabgabe zahlen Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten wenn sie ihre Beschäftigungspflicht nicht erfüllen. Also größere Unternehmen müssen einen bestimmten Prozentsatz ihrer Arbeitsplätze mit Menschen mit Schwerbehinderung beschäftigen oder Gleichstellung. Und wenn sie das nicht tun, dann zahlen sie eben eine Ausgleichsabgabe, die aber komplett wieder der Integration oder Inklusion zugutekommt. Ne? Und da ist eben die EAA ein Teil dessen. Also kostet Arbeitgeber nichts, außer ein bisschen Zeit vielleicht.
Zeit ist ein gutes Stichwort, denn im besten Fall wird dann ja eine Person eingestellt, die vielleicht eine Beeinträchtigung hat oder eine Behinderung. Wie geht es dann weiter? Stichwort gelebte Inklusion. Welche Tipps können Sie da Unternehmen geben, wenn es darum geht, wirklich am Arbeitsplatz selbst ja inklusiver zu sein und beziehungsweise auch die weiteren Mitarbeitenden einzubinden?
Ich finde, da gibt es immer so einen Unterschied. Also wir sind jetzt gerade bei dem Modell, es wird jemand Neues eingestellt. Ne? Es kommt jemand Neues dazu, der einen Grad der Behinderung hat. Wenn man von diesem Blickwinkel ausgeht, dann würde ich sagen, ist es wichtig, dass die Vorgesetzten das Team darauf vorbereiten, zu sagen, da kommt jetzt jemand da, ne? Wenn man das weiß, was es für Einschränkungen gibt oder was es für Themen gibt, dann da einfach schon mal informieren. Und es gibt Inklusionstrainings, die angeboten werden, Online-Trainings. Können wir auch gerne nochmal Links schicken von Firmen, die wir ja jetzt auch, wo wir gesehen haben, das machen die gut. Wo einfach nochmal darauf hingewiesen wird, wie kann man mit Menschen mit Behinderung sprechen? Was gibt es da so für knigge Tipps? Und aber auch das Thema Vorbehalte, dass man vielleicht dann Menschen was nicht zutraut, ne? Nur weil sie im Außen sieht man eine Beeinträchtigung und dann denkt man sich, inwiefern hat das jetzt Auswirkungen auf die Kompetenz des jeweiligen? Und da sind ja ganz oft, dass die Rückschlüsse stimmen ja oft auch nicht, ne? Oder weil derjenige vielleicht nicht so kommunikativ mit den Menschen ist, vor allem mit dem Team Menschen, ne? Aufgrund von Autismus-Spektrum, aber dafür eben andere Qualitäten hat. Und man das dann akzeptiert, dass derjenige vielleicht nicht so viel von sich erzählt, wie das die anderen tun. Gestaltung der Räume wäre zum Beispiel auch ein wichtiger Punkt, dass so einfache Sachen, Licht, was angepasst werden kann. Es gibt zwar einen Standard, aber trotzdem ist es nicht für jeden passend. Ich meine, höhenverstellbare Schreibtische sind mittlerweile ein Standard in vielen Einrichtungen, aber auch das in kleineren Betrieben noch nicht immer unbedingt. Gelebte Inklusion ist was vielleicht der Anlass sind, vielleicht Menschen mit Schwerbehinderungen und dass es Besonderheiten gibt, aber im Endeffekt kommt es allen Menschen zugute, dass ich die Möglichkeit habe, Homeoffice zu machen, meinen Arbeitsplatz entsprechend so zu wählen, wie es mir geht, wie es gerade passt, ne? Weil ganz oft machen wir die Erfahrung oder berichten die Betroffenen, nicht jeder Tag ist gleich. Man sagt, auch so schön im Fachjargon heißt es, einen leidensgerechten Arbeitsplatz zur Verfügung stellen. Darauf haben die Menschen einen Anspruch. Klingt so ein bisschen negativ. Das heißt, also ich finde es eigentlich bedarfsgerecht eigentlich viel schöner. Heißt mir eben auch Ort, Zeit, aber auch Arbeitsorganisation ist davon betroffen, aber auch Arbeitsinhalte.
Im Grunde bedeutet ja Inklusion, alle sind dabei. Und ich finde das so als Blickwinkel ganz wichtig. Als Unternehmen inklusiv zu sein, ist oft gar nicht unbedingt was Besonderes, ja, sondern einfach zu gucken, dass es allen gut geht, ja. Es kommt, also gerade Barrierefreiheit, ja, wenn ich richtige Lichtverhältnisse habe oder wenn es feste Ansprechpartner gibt, ne, für jemand, wenn ich Fragen habe, das kommt allen zugute. Da muss ich nichts Besonderes machen als Unternehmen.
Ja, finde ich ganz, ganz schön, dass Sie das nochmal so auch herausstellen, dass es eben, ne, dass die Inklusion ja auch allen zugutekommt und dass man ja auch Dinge vorbereitet, höhenverstellbare Schreibtische, Möglichkeiten von Homeoffice etc., dass das ja eben für alle Menschen gut ist, für alle Mitarbeitenden. Insgesamt wertet das ja das Unternehmen auf oder die Arbeitsatmosphäre im Unternehmen.
Ja, und was zum Beispiel auch, wenn jemand neu anfängt, gut ist, aber nicht nur für Menschen mit Behinderung, aber wenn jemand zum Beispiel eine psychische Erkrankung hat, vielleicht sich nicht so umstellen kann, so schnell, dann ist es oft wichtig, dass es einen festen Ansprechpartner gibt oder zwei. Das ist aber was für alle gut ist, ja, wo jeder von profitieren kann. Gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit, Mentoring oder Patenprogramme in Unternehmen beim Onboarding einzusetzen, ne? Dass einfach erfahrene Mitarbeiter andere mit reinholen.
So ein Mentor oder Pate, den ich im Unternehmen habe, ist da immer eine gute Sache. Man muss einfach sagen, der Prozentsatz an psychischen Behinderungen wird immer größer im Vergleich. Und das ist eben auch das, was womit schwieriger umzugehen ist, weil man es nicht von außen sieht, weil es Tage gibt, ne, die, wo gar nichts daran zu merken ist, aber eben dann wieder Tage, wo man merkt, ah, da müssen jetzt die Kollegen oder sollten vielleicht die Kollegen einfach auch rücksichtsvoller sein, verständnisvoller und nicht sofort bewertend und zwar oder unterstellen, dass derjenige jetzt nicht will, sondern manchmal ist es wirklich ein Nicht-Können und dann abwarten, bis diese Phase vorbei ist. Ja, oder auch Unterstützung anbieten, ne?
Ich glaube, Kommunikation ist dann ein ganz großes Schlüsselwort. Einfach mit der Person sprechen und im gleichen Maße auch mit allen im Team sprechen und einfach eine Transparenz schaffen, wie die Situation ist und dass eben allen Bedarfen gerecht wird, um ein schönes Arbeitsumfeld zu schaffen.
Kommunikation, haben Sie recht, ist da ganz besonders wichtig. Vielleicht auch nochmal dazu finden, das finde ich immer ganz interessant. Ein Mensch muss ja nicht angeben, dass er eine Behinderung hat. Also weder im Vorstellungsgespräch noch, wenn er angestellt ist. Also er kann es quasi bis zum Schluss theoretisch verbergen, bekommt natürlich dann aber nicht die entsprechende Unterstützung. Ne? Hat dann natürlich nicht die Vorteile, die Menschen haben, eben diesen Zusatzurlaub von 5 Tagen, die es ja gibt, die Menschen von die mit einer Schwerbehinderung haben. Behinderung entsteht im Laufe des Arbeitslebens. Und dann fragen sich auch viele, sage ich es dann meinem Arbeitgeber, wenn es soweit ist? Wir sagen dann immer, das wäre natürlich positiv für den Arbeitgeber, weil er das dann für die Ausgleichsabgabe auch mit anrechnen kann. Also der hat da schon auch noch was davon und nicht nur Nachteile. Und es gibt so eine Seite, die heißt Sag ich's, wo Menschen dann, also Mitarbeitende prüfen können, ob sie denken, dass ihr Unternehmen bereit dafür ist und ob das ein gutes Umfeld gibt dafür. Das ist, finde ich, ganz nett. Und dann kann es nochmal ein bisschen bestärkend sein, weil ich glaube eigentlich, also ganz bestimmt, Ehrlichkeit in diesen Dingen würde uns alle mehr voranbringen und dafür sorgen, dass alle Menschen die Unterstützung bekommen, die sie benötigen.
Den Link zu der Seite packen wir auf jeden Fall in die Shownotes, damit da auf jeden Fall jeder nochmal schauen kann, ob ich es sage oder ob ich es nicht sage. Ein ganz guter Hinweis. Ist es denn in dem Moment auch so, dass Unternehmen dann gemeinsam mit dem Mitarbeitenden, mit der Mitarbeitenden auf sie zukommen und sagen, okay, hier, jetzt ist die Situation so, wir haben eine Person eingestellt, die eine Beeinträchtigung hat oder es hat sich im Laufe des Arbeitslebens eine Beeinträchtigung entwickelt, wir benötigen gemeinsam nochmal eine Beratung, wie es weitergeht. Ist das auch eine Situation, die bei Ihnen vorkommt?
Ja, also ich hatte das gerade heute Morgen, dass ich in einem Unternehmen war, wo der Arbeitgeber mich angefragt hat, beziehungsweise eigentlich Kollegin von der Agentur für Arbeit und die hat dann an mich verwiesen und es ging darum, wie kann man verhindern, dass die Mitarbeiterin häufig krank ist, ne? Und da habe ich auch gesagt im Vorfeld, die Mitarbeiterin kann gerne mit dazukommen, ja. War sie dann auch, sie ist dann auch mit dazugekommen und wir haben dann zum Beispiel im Gespräch klären können, dass Stress ihre Krankheitszeiten beeinflusst, ne? Und dann ging es um das Thema, was ist denn Stress? Ja, Stress ist was sehr Individuelles, ne? Und was der eine als Stress empfindet, juckt den anderen überhaupt nicht, sage ich jetzt mal. Und in ihrem Fall hat sie dann, ging es dann eben darum, dass sie halt das sehr stressig findet, wenn das Telefon ständig läutet, sie ihre Sachen nicht zu Ende machen kann, ne? Und dann war eine Idee zu sagen, okay, vielleicht gibt es arbeitsorganisatorische Möglichkeiten, ne? Dass man sagt, 2 Stunden geht die eine Kollegin ans Telefon, 2 Stunden die andere und in der anderen Zeit können die anderen ihre Arbeit machen. Das sind manchmal ganz, ganz einfache Dinge, aber das entsteht natürlich nur, wenn da eine Offenheit da ist zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, ne? Und da auch offen mit dem Thema umgegangen wird.
Das ist ja eigentlich ein gutes Beispiel auch für die Herausforderungen, die eben Menschen mit Behinderung am Arbeitsmarkt haben, ne, dass eben Stress dazu führen kann, dass man nicht mehr so leistungsfähig ist oder nicht mehr so gut arbeiten kann und dass das aber ja ganz schnell eigentlich behoben werden kann, also dass ganz schnell unterstützt werden kann. Ja, haben Sie noch so 2, 3 andere Beispiele vielleicht, welchen Herausforderungen Menschen mit Behinderung am Arbeitsmarkt so gegenübertreten?
Genau, also die Belastungen durch durch die Arbeitsstruktur, so wie das die Frau alles jetzt gerade als Beispiel genannt hat, würde sagen, auch so der Fachkräftemangel an sich ist was, was allen, alle Mitarbeitenden wahrscheinlich auch vor Herausforderungen stellt, vor eine größere Belastung. Und da, wenn da die Strukturen eines Unternehmens besonders starr sind, weil vielleicht auch die Verwaltungswege lang sind und Arbeitsplätze vielleicht nicht so schnell angepasst werden können, wie es notwendig wäre. Gleichzeitig auch noch, wenn dann eben die einzelnen Mitarbeitenden schon stark belastet sind, dann sagen die meistens, wir haben jetzt nicht noch Ressourcen, jemanden aufzunehmen, der Unterstützung benötigt. Also das sind sowas auch arbeitsmarktpolitische Dinge, die aktuell ja Thema sind, wo wir sagen, das ist insgesamt eine Schwierigkeit, die sich da gerade stellt. Und dann schauen wir ja aber nach Lösungen. Was ja auch so eine typische Herausforderung ist, ist, dass Arbeitgeber oft denken, wenn ich jemanden mit Behinderung einstelle, dann werde ich den nicht mehr los. Das ist so ein typischer Satz, und dann muss ich den, ne, also auch wenn er die Arbeitsleistung nicht bringt, dann muss ich den mehr da. Das stimmt eben nicht. Also Menschen mit Behinderung haben einen besonderen Kündigungsschutz. Der sieht vor, dass es eben, dass das Integrationsamt, also in Rheinland-Pfalz ist es eben das Integrationsamt, befragt werden muss dazu und man prüft dann, inwiefern, was dann der Grund für die Kündigung ist. Und wenn die eben in der Behinderung verankert ist, dann ist eine Kündigung eben eventuell nicht gerechtfertigt.
Dann wird in der Regel geprüft, ob alle Möglichkeiten ausgeschöpft wurden, ne, um den Arbeitsplatz zu erhalten, arbeitsorganisatorische Maßnahme, Hilfsmittel am Arbeitsplatz. Es heißt nicht, dass ich jemanden nicht kündigen kann, sondern nur, dass es eben geprüft wird, ob alle Möglichkeiten ausgeschöpft wurden, die es gibt, um die Kündigung zu verhindern. Und wenn die Kündigung jetzt zum Beispiel in einem betriebsbedingt ist, ne, oder verhaltensbedingt, was mit der Behinderung nichts zu tun hat, dann wird das Integrationsamt dem auch nicht widersprechen, ja, der Kündigung. Also es ist einfach nur nochmal ein Schutz.
Das heißt, es ranken sich ja doch schon ein paar Mythen, würde ich sagen, rund um das Thema Inklusion am Arbeitsplatz. Also gerade eben das Thema mit dem Kündigungsschutz, aber Sie haben es auch vorhin einmal angesprochen, dass es ja nicht heißt, wenn eine Person eine Sehbeeinträchtigung hat, dass sie dann nicht in einem Büro tätig sein kann, nicht am PC arbeiten kann. Es gibt glaube ich, genug Mythen, die Sie da in den Gesprächen widerlegen können. Gibt es denn auf der anderen Seite auch, da jetzt mal so ein bisschen flapsig gesagt, Vorteile, die ein Unternehmen hat, wenn Menschen mit Behinderung eingestellt werden? Sie haben schon ein paar genannt, aber gibt es noch weitere, ja, Vorteile?
Auf jeden Fall. Also was Unternehmen immer wieder berichten, ist zum einen, dass sich die Teamatmosphäre teilweise verändert. Das geht in die Richtung, dass es einfach allen zugute kommt, wenn ich jetzt vielleicht auf jemanden besonders Rücksicht nehmen muss. Das zweite ist, dass Menschen mit Behinderung oft sehr loyal ihrem Arbeitgeber gegenüber sind, häufig auch sehr engagiert, weil sie zeigen wollen, dass sie es trotzdem können. Ja, sage ich jetzt mal. Also das sind schon Dinge, wo ein Arbeitgeber oder ein Team auch davon profitiert. Und was eben auch zu sehen ist, gerade vor dem Hintergrund, dass Behinderung ja oft im Laufe des Arbeitslebens entsteht, ist, dass die Leute ja auch Erfahrungen und Wissen haben, ja, als Fachkraft, was verloren gehen würde, ja, wenn derjenige nicht beschäftigt wird. Und was mir jetzt auch noch einfällt, Menschen mit Behinderung müssen in ihrem Alltag oft sehr kreativ sein, um den Alltag bewältigen zu können. Und das ist natürlich was sie auch bei der Arbeit einbringen, was Ideenreichtum fördert und Vielfalt einfach anregt auch.
Ich muss gerade an einen Mitarbeitenden denken, wo die anderen dann sagen, der ist einfach so witzig, der bringt einfach so gute Stimmung ins Team. Ne? Also klar, ne, einige Sachen übernehmen die Mitarbeitenden dann, aber sagen wir, also der macht einfach, dass die Stimmung im Team einfach so viel netter ist. So, und solche Sachen, solche Qualitäten sind dann einfach auch nicht zu missen.
Es gibt also einige gute Punkte zu sagen. Inklusion ist auf jeden Fall gut für das gesamte Unternehmen, für alle Mitarbeitenden und rechtfertigt dann im Endeffekt auch den eventuell höheren Aufwand, den es vielleicht auch nur scheinbar hat. Denn Sie können ja vielleicht auch noch mal kurz was dazu sagen. Wie begegnen Sie dann den Vorbehalten, wenn jemand sagt, das ist ja viel, viel mehr Aufwand, einen Menschen mit Behinderung einzustellen? Aber da gibt es ja dann zum Beispiel Sie, die eben beraten. Es gibt Fördermittel, es gibt Anlaufstellen, die da eben unterstützen. Also vielleicht ist der Aufwand dann doch gar nicht so viel größer.
Genau, also ich denke mal, wenn ich als Unternehmen jemanden neu einstelle, ne, dann habe ich immer einen Einarbeitungsaufwand. Bei den Fördermitteln geht es eben genau darum, wenn es einen erhöhten Einarbeitungsaufwand gibt, weil jemand zum Beispiel aufgrund einer kognitiven Einschränkung häufiger eine Erklärung braucht, die Sachen vielleicht nicht so schnell versteht wie jemand anders, ja, oder länger braucht, bis er es versteht, dann gibt es eben dafür eine finanzielle Entlastung, ne? Das heißt, es werden Lohnkosten teilweise übernommen vom Leistungsträger. Das kann die Agentur für Arbeit sein, die Rentenversicherung sein oder eben auch das Integrationsamt sein. Da wird das Unternehmen sozusagen, wird ein finanzieller Ausgleich oder eine finanzielle Entlastung geboten. Also was ich oft denke oder sage, es ist ja immer so, ich weiß nicht, wenn Sie Kinder haben, ja, da ist es auch so, am Anfang müssen Sie ein bisschen mehr investieren. Ja, wenn Ihr Kind dann mithelfen will, Kuchen backen oder so, ja, dann sieht die Küche halt hinterher aus. Aber wenn es das dann mal gelernt hat, ja, dann kriegen Sie vielleicht auch mal einen Kuchen.
Ja, das ist, glaube ich, am Anfang, ne? Der Anfang ist für alle schwieriger, aber das ist so mit vielen Dingen oder mit immer, wenn wir etwas Neues lernen, etwas Neues integrieren wollen, dann ist der Aufwand am Anfang Energie und Zeit immer erstmal größer. Und dann, wenn es sich etabliert hat, dann ist es irgendwann normal. Und ich glaube, das ist ja einfach das Ziel mit allen Projekten, die es gibt im Bereich Inklusion für ganz verschiedene Personengruppen, aber eben auch Menschen mit Behinderung, dass das irgendwann zur Normalität gehört und dass wir das einfach mitdenken, was genau, dass es barrierefrei ist. Wir hatten letztens eine Veranstaltung, wo wir Menschen dabei hatten mit Sehbeeinträchtigung und Hörbeeinträchtigung. Und dann ist so ein Mikro rumgegangen und man durfte immer nur was sagen, wenn man selber dieses Mikro hatte. Und das ist dann halt, ja, das ist erfordert Disziplin am Anfang, aber nachher war das dann für alle Beteiligten normal. Und gleichzeitig hatten wir dann eben auch noch eine PowerPoint-Präsentation. Wir haben das dann vorher rumgeschickt, ne? Also da so drauf eingehen. Also vielleicht können wir auch schon dazu kommen, was können wir denn so für Lösungsmöglichkeiten zu diesen ganzen Hinderungsgründen, Eingliederungszuschuss, das ist sowas, was am Anfang ganz gut ist, was so ein Stichwort ist für Menschen, die jetzt schon länger im Betrieb arbeiten, Beschäftigungssicherungszuschuss, was vom Integrationsamt gewährt wird, eben einmal für personelle Unterstützung, aber auch für Leistungsminderungen, ist was, was wir ganz oft empfehlen, was ganz oft, wo wir eben dann auch eher als EAA in die Betriebe gehen und den Antrag mit ihnen stellen, weil gerade das, dieser ganze Dschungel von Bürokratie, das ist doch das, was die Unternehmen daran hindert, überhaupt Menschen mit Behinderung einzustellen. Und da kommen eben wir ins Spiel. Da hilft die EAA, ne? Wir gehen zusammen hin, füllen die Anträge aus, entweder am Telefon oder direkt vor Ort, je nachdem, wie es möglich ist. Was aber auch wichtig ist, wir haben eben ein großes Netzwerk gerade zum Arbeitgeberservice der Arbeitsagentur, zum Arbeitgeberservice der Deutschen Rentenversicherung, sind mit dem in engen Austausch und gucken dann, was ist bei denen möglich, können die dann auch mit in den Betrieb kommen, dort vor Ort direkt beraten, dass die Informationen aus erster Hand kommen. Also in Rheinland-Pfalz ist es neu, es nennt sich Jobcoaching, dass dann Menschen dann eben auch jemanden haben, der direkt mit vor Ort ist am Arbeitsplatz, dort so ein bisschen ja die Arbeitsstrukturen sich anschaut, guckt, was gibt es da für Verbesserungsmöglichkeiten. Ne? Das ist auch also finde ich auch immer wieder total schön, dass dann Menschen eben am Arbeitsplatz direkt Unterstützung haben. Ich finde, Jobcarving ist auch noch sowas, Karin, was ich auch noch eine gute Idee finde, ne? Was jetzt immer mehr auch im Kommen ist. Aber vielleicht magst du noch mal was zu sagen.
Ja, also Jobcarving heißt, dass ich sozusagen weggehe von fixen Stellenbeschreibungen, sondern dass man vielleicht auch Tätigkeiten, die nicht unbedingt eine Fachkraft erfordern, ja, jemand anders gibt. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt von einem Handwerksbetrieb ausgehe, ne, so Sachen wie jetzt Baustelle aufräumen am Ende oder Sachen hin und her tragen, ne, dafür muss ich nicht unbedingt ein ausgebildeter Heizungsbauer sein oder so. Ja? Klar, je nach Betriebsgröße ist vielleicht die Überlegung, ob ich solche Tätigkeiten nicht zusammenfassen kann und dafür jemanden einstellen, zum Beispiel, der vielleicht eine kognitive Beeinträchtigung hat. Es kommt im Grunde kommt es immer auf die Passung an, und beim Jobcarving ist es, das ist so eine Möglichkeit, wo es, denke ich, auch die Zukunft hingeht, dass man so ein bisschen weggeht von so starren Stellenbeschreibungen und jemand muss das und das und das können, ja, sondern dass man einfach auch gucken kann, umgekehrt, was bringt derjenige mit, ja, und wie kann man eine Stelle auf ihn zuschneidern, sozusagen. Was mir noch eingefallen ist, Sie hatten vorhin ja gefragt, was es auch für Vorteile hat, wenn man Menschen mit Behinderung beschäftigt. Ich denke, viele Probleme, die ein Arbeitgeber hat, die treten bei Menschen mit Behinderung auf, aber genauso auch bei Menschen ohne Behinderung. Und wenn es aber um Menschen mit Behinderung geht, dann kann man immer Beratungsleistungen in Anspruch nehmen. Ja, also die ERA oder auch den berufsbegleitenden Dienst, der ist mehr für die Betroffenen beziehungsweise als Vermittlung zwischen Betroffenen und Arbeitgeber. Auch die Agentur für Arbeit bietet Beratung und Unterstützung an. Also ich finde, das ist was man vielleicht auch im Kopf haben kann, dass es da immer Möglichkeiten gibt oder auch jetzt wie das Jobcoaching.
Frau Päßler, Sie haben noch für uns ein schönes Fallbeispiel mitgebracht, denn Sie haben schon ein Versorgungsunternehmen betreut bei der Wiedereingliederung eines Arbeitnehmers. Und wie ist da der Einsatz verändert worden oder was hat es da mit auf sich gehabt bei dem Beispiel?
Ja, wir betreuen ja ganz viele Branchen, also alle, die es gibt, von groß und klein. Und genau, es war nämlich auch sehr schön, dass wir sagen konnten, auch einen Energielieferant hier in der Region, den konnten wir unterstützen. Es war so, dass ein Arbeitnehmer, der war Anlagenmechaniker und erkrankte dann aufgrund eines Herzinfarktes und anderen gesundheitlichen Einschränkungen, die dann da folgten, war längere Zeit krank, war dann teilweise als Bauplaner oder Bauleiter eingesetzt. Aber auch das zeigte sich dann irgendwann, das ging nicht mehr. Wir nutzten dann das BEM-Gespräch, ne, was ja als Präventionsmöglichkeiten für den Arbeitgeber dann zur Verfügung steht. Der Arbeitgeber fragte uns an, die ERA, was er denn tun könnte. Und wir sind dann in Verbindung mit dem berufsbegleitenden Dienst. Da konnten wir dann auch übergeben, weil eben es zeigte, dass der Betroffene selber auch Beratung benötigte. Mit den Stellen arbeiten wir sehr eng zusammen. Konnten wir dann eben den Arbeitgeber beraten, was es für Fördermöglichkeiten gibt, eben in dem Fall dann Beschäftigungssicherungszuschuss. Und es zeigte sich, dass die Fähigkeiten des Mitarbeiters besonders gut noch nutzbar sind in der Dokumentation. Also, dass auch solche Tätigkeiten, die dann im Büro durchgeführt werden konnten, die keine körperlichen Aktivitäten benötigen, aber eben viel Wissen, was der Mitarbeiter hatte, weil der schon seit über 10 Jahren bei der Firma beschäftigt war oder ist, konnten dann da gut eingesetzt werden. Da haben wir dann zusammen eben in den Gesprächen vor Ort beim Arbeitgeber eine gute Stelle gefunden.
Das ist ein echt schönes Beispiel und zeigt genau das, was Sie auch vorhin angesprochen haben, dass Wissen ja auch nicht verloren geht, wenn eine Person mit einer Beeinträchtigung dort arbeitet, sondern im Gegenteil, dass das Wissen sinnvoll weitergenutzt werden kann, um eben aber in einem neuen Arbeitsumfeld ja weiter arbeiten zu können.
Wenn das für den Arbeitgeber dann eben so weit gut abgeschlossen ist, dann sagen wir, dann gehen wir als ERA dann erstmal raus, bis es wieder was Neues gibt und übergeben dann eben an den berufsbegleitenden Dienst, die dann da auch noch als Kontakt zur Verfügung stehen. Und das finden wir auch immer noch ein gutes Mittel zu sagen, da kann man dann nochmal das weiter begleiten und gegebenenfalls dann nochmal auch mit reingehen, wenn man da eben im engen Austausch ist und sagt, da könnte der Arbeitgeber vielleicht auch nochmal Unterstützung brauchen.
Zum Abschluss wollen wir noch mal ganz kurz auf das Thema Prävention eingehen. Wir haben es immer mal wieder schon so ein bisschen angerissen. Sie haben auch schon das ein oder andere Beispiel genannt, denn Sie unterstützen ja eben auch in dem Bereich, nicht nur, wenn schon jemand ja eine Beeinträchtigung ausgebildet hat, sondern auch vorher. Und das ist ja eigentlich ganz wichtig, dass man eben sagen kann, okay, man tut vorher was, dass es gar nicht erst dazu kommt. Wie genau sieht da Ihre Unterstützung aus?
Also da ist es so, dass das betriebliche Eingliederungsmanagement, das BEM, eine ganz wichtige Rolle spielt. Beim BEM-Verfahren geht es so, dass muss eigentlich jeder Arbeitgeber, unabhängig von Behinderung oder nicht, seinen Mitarbeitenden anbieten, wenn jemand länger als 6 Wochen innerhalb eines Jahres erkrankt ist, dann ist der Arbeitgeber verpflichtet, ein BEM-Verfahren anzubieten. In dem BEM-Verfahren geht es darum, zu schauen, gibt es denn Dinge bei der Arbeit, die einen Einfluss haben auf die Erkrankung und die vielleicht verändert werden können. Das können arbeitsorganisatorische Dinge sein. Also im Grunde geht es darum zu gucken, kann der Arbeitgeber irgendwelche Maßnahmen ergreifen, die es dem Mitarbeiter ermöglichen, wieder arbeiten zu gehen, die Erkrankungsdauer zu verkürzen und damit eben auch einer Verschlimmerung, einer Chronifizierung vorzubeugen, weil Arbeit hat ja ganz viele positive Aspekte auch, ja. Wir haben eine Tagesstruktur, wenn wir arbeiten gehen, wir verdienen unser eigenes Geld, ja. Das sind alles Dinge, die auch wichtig sind und auch aufrecht halten. Auch Kontakt zu Kollegen ist auch was Wichtiges. Und da ist es eben so, dass wir zum Beispiel unterstützen. Viele Unternehmen haben inzwischen BEM-Verfahren etabliert. Aber manche sind da auch dabei, das zu überarbeiten. Dann gucken wir da zum Beispiel auch mit drauf und sagen, okay, wie kann ich denn eine Einladung formulieren, ja, dass die Leute sich auch davon angesprochen fühlen? Von wem kommt die Einladung? Viele Menschen denken, wenn ich einen Brief kriege von der Personalabteilung, egal was da drin steht, die wollen mich loswerden. Und das stimmt ja oft nicht. Und manchmal hängt es an Formulierungen. Das BEM-Verfahren ist freiwillig. Der Arbeitnehmer entscheidet, will ich das? Ja, und der entscheidet auch, wer darf da dabei sein, wer ist für mich hilfreich. Und wenn er sagt, ich lehne das ab, ich möchte das nicht, dann passiert gar nichts. Ne? Dann hat er halt vielleicht eine Chance verpasst, aber mehr auch nicht. Was wir jetzt bei uns in unserer Einrichtung zum Beispiel auch machen, ist, dass wir regelmäßig Veranstaltungen zum Thema BEM durchführen, ne? Wo auch BEM-Beauftragte von den Firmen, die mit dem Thema zu tun haben, wo wir eine kollegiale Beratung anbieten, ne? Und denen praktisch Möglichkeiten an die Hand geben, wie sie sich gegenseitig unterstützen können.
Also auch ein wichtiger Punkt ist betriebliches Gesundheitsmanagement, was ja ganz viele Firmen auch betreiben, ne? Nehmen wir an, so ein Programm mit Board im Alltag, am Arbeitsplatz, online, probieren solche Sachen auch aus, dass wir es an unsere Firmen weitergeben können, zu sagen, ey, das ist eine gute Idee, und da auch verschiedene Formate auszuprobieren. Und es zeigt sich halt auch für uns immer wieder präventiv, mehr oder weniger wirkt auch, dass einfach Erfahrungen gibt, die gesammelt werden können. Also es gibt verschiedene Programme. Es gibt zum Beispiel den Duo Day, das gibt es auch in anderen Bundesländern, wo also Menschen mit Beeinträchtigungen mitarbeiten bei jemandem ohne Beeinträchtigung, um einfach mal zu sehen, wie wäre denn der Arbeitsplatz, wie würde es denn funktionieren. Und da dann eben Berührungspunkte geschaffen werden im Bereich WFBM, also gibt es den Schichtwechsel. Also solche Gelegenheiten nutzen, ja, um Berührungen zu schaffen. Und dabei muss man auch sagen, es ist auch mal die Frage, welche Erfahrungen haben die Menschen gesammelt, vielleicht auch im privaten Kontext mit Beeinträchtigungen, mit Menschen mit Behinderungen. Und aber auch, wie schaffen wir es immer mehr, das auch in unserem gesellschaftlichen Alltag zu integrieren, dass da auch Berührungspunkte da sind beim Einkaufen im öffentlichen Verkehrsmitteln, ne, dass da einfach die Chancen auch viel mehr erhöht werden, um da die Normalität zu steigern.
Das ist doch ein ganz schönes Schlusswort mit dieser Aussicht quasi. Prävention ist wichtig und alle sollten da sich engagieren. Beenden wir sozusagen heute die Folge. Wir haben ganz viel von Ihnen beiden gelernt. Wir haben eine Definition aufgestellt zu Behinderung. Wir haben über Herausforderungen gesprochen, aber vor allem auch über die Vorteile von Inklusion und haben ganz viel über Ihre Arbeit gehört und Ihre tollen Angebote zur Unterstützung. Da wird auch der eine oder andere Link, den Sie genannt haben, noch in den Shownotes landen, sodass man auch noch mal im Nachgang sich was angucken kann. Frau Alles, Frau Päsler, ganz vielen lieben Dank für Ihre Unterstützung heute, für Ihre Antworten.
Sehr gern.
Vielen Dank für die Einladung zu Ihrem Podcast. Ja, eine schöne Gelegenheit, die ERA vorzustellen, und hat jetzt auch viel Spaß gemacht, sich mit Ihnen zu unterhalten.
Vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Berufsweltenbummler, ein Podcast der BVGW Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft mbH für PersonalerInnen und EntscheiderInnen in der Energie- und Wasserwirtschaft.